Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Bonus-Probe-Podcast aus dem Proberaum. Wir sind heute live, also nicht die Zuhörer, aber wir sind live am 9. April dabei, wie Arturia 25 Years and Beyond vorstellen wird. Und mit mir, Herrn Notstrom, ist der Tobi aus der Schweiz.
Hallo, hallo, noch am Leben.
Und aus Nordrhein-Westfalen, der Sascha. Und jetzt geht's auch schon los.
Ja,
Sascha.
Hallo. Grüße euch.
Wir stressen uns hier gerade ein bisschen durch. Eigentlich dachte ich, wir machen noch so schönes Vorgeplänkel der Marke. Ja, here we are.
Schlechte Witze,
ja. Wir haben gestern die Apokalypse erlebt. Heute werden wir sehen, wie der Döner den Menschen ersetzt. Große Enttäuschungen.
Naja, die haben ja noch nicht richtig angefangen. Standbild? Es ist ein Standbild und sie fangen auch gerade an, da der Chat geht gerade ab.
Ja, jetzt wird das gut Spaß.
Oh, das ist der Arturia-Chef.
Welcome everyone to this live stream broadcasted from Grenoble in France. Today is a very special day for Arturia as we celebrate our 25th anniversary. So thank you very much for being with us on this special occasion. My name is Frédéric Brun. I'm one of the two founders and I'm the CEO of Arturia. I will be your host today. I won't be the only one speaking. Good news for you and for me. And not only will we reflect on the past, we will also celebrate our pleasure and happiness to be here, standing, delivering instruments we love, serving musicians we care about, and we will also be announcing a very important and new product. Arturia started when Jean Pomeroy, a young man who was studying computer science, and myself, I was studying physical chemistry back then,
Geschichtsstunde.
Jill was conducting the orchestra, I was playing the violin, and together we created Arturia on the idea that technology could allow anyone to make
starke
music.
Delfine im Weltraum vibes hat.
So this is Jill that you see right now and myself in our very early years. This is us in our 20s when we were both at the university and when we created Arturia. And today we're lucky to have with us Jill, so we'll be able to tell in the flesh which of us has been aging the best. Salut, Gilles.
Salut, Frédéric.
Everything's good. Thanks for coming.
Thanks for coming. Happy to be here.
We're happy you're here. And we're grateful you drove from Strasbourg to be with us today. We very much appreciate that. So can you tell us a little bit about the start of Arturia?
Yes. You know, back then in the late 90s, to make music, you had to buy a lot of expensive gear to figure out how to connect everything together.
Schön, was er does,
and to go through a lot of complexity. And so we decided once to work on a new software, which would be easy to use, allowing anyone to make music with just a computer.
Storm.
This was Storm Music Studio you're mentioning, right? Our first instrument,
our first product ever.
Which was this easy-to-use, complete, comprehensive
war ja sozusagen Music das Studio Virtual in Software Format,
coming with instruments and effects.
A mini sequencer, a mixing table.
Yeah, exactly.
Das schon Reason.
Yeah, exactly. So we have pictures of some, but I don't know if you remember. When we worked on Storm, we also worked on a tutorial video with a 3D animation. We had this character explaining the product.
Hello.
Was ist das? Die sprechende Bohne oder was?
Going to demonstrate how the recording studio tailors your musical tastes and needs with Storm.
Bombe de terre.
We are now in the composition screen, which shows you the studio you just built.
Ja, the system's main control buttons, please allow you to turn on the studio.
Control the beat.
Gute Frage.
You remember how we were calling this this character?
Yes, I think he was Arturio.
Arturio, yeah. It's one of the names because our... In the more recently, people are calling him the Patator, which could be translated in English into the potato, sort of superhero. He's a friendly figure reminding us of our early years.
A candor, willingness to make us make things simple.
And I remember it took us really a lot of time to render all these animations we just saw. So, yes. Very, very charismatic and figure for Arturia.
Yes, I think since the start,
hat er jetzt wirklich gesagt, dass die Kartoffel charismatisch war?
And fun, and this is what we have managed to keep going over all these years.
Thanks, with the help of all the team. But since you're saying that, it's worth mentioning that you left Arturia after 4 or 5 years. You're still in the strategy committee. You're still a good friend. You come often. But you're not part of the company, and that's nice. You came. Thanks again for being here. All right. So after Storm, we went to recreate classic synthesizers in software formats. The first one of them was the Moog Modular that we built with the help of Robert Moog. You remember those days, right?
Yes. Seriously, it was such a bold move. I remember we were
this tiny French company. Das ist ja krass. Das wusste ich
and
gar
we
nicht.
Managed to convince.
That
we would make the best possible reproduction of his legendary synthesizer.
He was such a gentleman and so kind and benevolent. He spent time with us. He helped us. Eventually, we got to the point that the sound was right for him. It took a couple of years. For sure, this is when we developed also TAE. The set of algorithms that we have, came
was
to be
damals,
known as TAE2 and elimination, right?
Yes, it allowed to reproduce the character and the feel of analog circuitry like never before.
TAE evolved over the years with more advanced DSP modeling. We even have machine learning techniques now that we are using for a software recreation of analog circuitry. So it's been a set of algorithms we've been looking after and that are still providing us with we feel
additional qualities
and I think a part of that also came from the structure, the modular structure, allowing to have much more sonic possibilities for sound designers. So yes, very powerful, very important product for Arturia. There is another one we could mention in our history, which is
The Mini Brute.
And the Mini Brute is this analog synthesizer.
Yes,
the
Mini Brute
totally reopened the market for analog synthesizers. It was bringing something new.
Wie könnten Sie denn mal wieder neu aufnehmen? $500 haben Sie ja.
And was a real tour de force.
Yes, thanks. I think the choice of the Steiner-Parker filter, you're right, that the format as well, the simplicity, ease of use, sort of immediate access to everything, the price was a very, very good thing for us.
And yes, some way the Mini Brute
paved the way for other companies to create their own analog synthesizers afterwards. And with Mini Brute, I think we've been partly smart, but partly lucky,
and notably lucky
to have on our side such people as Yves Song, for example,
who's
helped us a lot to understand how to make analog right. Someone like Axel Hartmann for design is the one behind this product, but behind many of our hardware products. And through this connection, these people, we learn the way to become
Axel Hartmann hat die Hälfte aller Synthesizer, die es aktuell zu kaufen gibt, designed.
Okay, so let's not go through everything. Maybe we can jump just quickly on Origin, but maybe not everyone knows Origin, but this was our first hardware project. It was a very, very hard project
because
we decided to make a digital keyboard for stage keyboardists. And we ran focus groups because we were trying to make marketing and we thought it was great marketing to embed all the features, everything that people were requesting. So eventually we created this huge, amazing products. It took us 7 or 8 years to deliver the product, so a huge project as well. We sold a couple of thousand, so we never really made money out of that. But still, the owners, I received messages sometimes, are still using it.
It's a great instrument. We've seen it on stage with
such as Rihanna or Lady Gaga, Avril Lavigne, for example, Earth, Wind & Fire of the desktop version.
Ich fand den okay.
You remember, we had the desktop version and the keyboard version.
Vom Hocker gehauen hat, so klangtechnisch.
Mention a more recent product with Analog Lab. It is a software that I love to use personally. By contrast to the Origin, which was quite high-end and elitist, Analog Lab is very easy to use and for everyone.
That's true. It's easier to use. It's true that Origin was expensive, in a sense elitist, but it was, in my opinion, quite easy to use as well. But yes,
Analog Lab is used by hundreds of thousands.
It's delivered with our controller keyboards like the KeyLab, the KeyLab Essential, the KeyLab as well. And we even have a free version of Analog Lab now called Analog Lab Play.
Yes, so, to me, it's interesting to see how Arturia tries to simplify the onboarding and the use of the product and keeps tackling important challenges. Trying to solve musicians' real issues.
Thanks for saying that, Jill. Especially since you're not part of the company anymore. You're not maybe as suspect as I am
of being biased.
But yes, this is what we're trying to make sure that people make
music in a playful way.
That they find quality as well, sonic quality.
Im Sequencer Forum haben sie es halt nochmal wiedergekäut.
Deliver what they want and deliver the best of themselves. So thanks a lot. I'm gonna go on presenting the next part of this keynote today. But thanks a lot for coming all the way from Strasbourg.
Thank you very much.
And since you were mentioning our ability to tackle challenges and try to empower musicians, there is a musician we've been looking at for some time.
Sprechen gutes Englisch, aber
someone we feel has not benefited from all the changes we have seen in other areas of the industry. Someone we believe could enjoy much more modern solutions. This person is the stage keyboardist. He's the one we are looking at today with much sympathy, shall I say.
Tobi, Sie meinen dich?
There is a growing distance between these two persona. The producer on his computer and the performer on his digital keyboard. With stage keyboards, for sure, you have control, but sounds are limited to something we've known and heard for years. They're actually quite classic, you know. With software instruments, you have access to more modern sounds. Think Serum, Pigments, Massive. On software, you have much more synthesis techniques. They can be granular, they can be additive, etc. On hardware, on stage keyboards right now, it's mostly sample-based, right? So more capabilities on the computer, opening the sound palette more dramatically, notably thanks to much more advanced effects as well. On the computer, you can look for sound in a much more convenient way. On screen, you see our product Analog Lab. We just mentioned that with Gilles, allowing you to look for sound by instrument, like the piano, the Mini Moog, for example, by type, like bass, lead, by sound designer as well. You can use tags, etc., etc. On digital keyboards, you still have to dive through menus with limited capacities to find the sound unit, and often a limited sound set as well. So there is a need for more simplicity and at the same time a need for more power. In many other industries, manufacturers have found ways to take benefit of nowadays possibilities.
Das muss an dem Schweizer Internet
mobile phone, for example, Wi-Fi, etc., etc. Look at Dyson, how they make their vacuum cleaners or their air purifiers. Wheezing with their scales is another good example. You will also, of course, think of Tesla with their cars. Why not yet in our industry? Where didn't we bring that already? And one of the key issues musicians face, it's still hard to go from studio to stage. Look at this picture. You see Steve Porcaro from Toto. He's using the CS-ADV on his computer. But how does he get this sound on stage? Of course, he can record it, sample it, but then he loses all the benefits of synthesis. He cannot alter the sound. He cannot tweak the parameters. So how do you go from studio to stage?
Mit einem eingebauten Computer.
I guess we all agree. It is time we do something about that. It is time we give stage keyboardists new solutions that build on everything you can do today. It is time we introduce a new product for them to consider. So today, we are extremely happy and proud to unveil Astrolab.
Damit platzieren sie sich als direkter Konkurrent zu Korg und Yamaha und Roland.
Astrolab is a 61-node digital keyboard with quick access to all the sounds you need, classic and modern, a way to browse sounds by instruments, such as the Prophet 5, the piano, or even the Pigment synthesizer, a way to look for sounds by artists as well. We believe Astrolab is a revolutionary instrument. And to introduce it more in depth, I'm calling Lily Jordi and Matt Paul.
Thanks, it's a pleasure to be here. Astrolab redefines the stage keyboard. It allows you to play both iconic
and modern sounds.
The interface is super intuitive and fun to play with.
Aber aus dem Paralleluniversum.
It comes with a mobile app and software integration that makes it even more powerful. And we're going to show you all of that today.
Thanks, Lily. My name is Matt, and I'm really excited to show for you all of the capabilities of this brand new instrument. So, of course, Astrolab comes with all of the sounds that you would need on stage, including high-quality pianos, so it's crazy to hear that and know that our instruments are not sample-based. Our instruments are using physical modeling, making them extremely expressive and easy to shape into the sound that we want. So if I move on to the E piano and play something from our Clean Mark V, which is a physical model of a Fender Rhodes electric piano, I'll play some chords. And as I start to turn the brightness and the timbre knobs, you'll start to hear that those knobs are affecting the EQ and the hammer hardness of the instrument. Giving us complete control over the kind of sound that we want.
Ja, es ist quasi das Analog-Lab halt im Hardware gegossen. Die gleiche Anzahl an Controller.
So that's of course our B3 organ, and the brightness knob is controlling where the drawbars are.
Aber standalone, ne?
So with that one knob, it takes us from
also
a soft organ sound like I just played
sein.
To maybe more of a fuller sounding organ. And I might add a bit more Leslie speed here with the mod wheel and also add a bit more distortion from the effects section that might take us in more of a rock direction.
Dann deine selbstgeschraubten Sachen rüberschicken, ne?
And so, what makes Astrolab shine even more are sounds that go beyond the typical stage keyboard, and those include iconic analog synths.
That's right. So, starting with the bass section, our first patch here is from the Korg MS-20 analog synth, And as I adjust the brightness, you can really start to hear the warmth of that analog filter, which simply wouldn't be possible with samples. And if I change the patch and have a look at another one here, there's plenty of fun to be had by adjusting these macros on any of the 1300 plus sounds that are loaded into the Astrolab. Mm-hmm. So once we've got the analog synths covered, we might want to have a look at more modern sounds. And by that, we can use pigments, which enables us to utilize all of the synthesis engines such as Wavetable, FM, Granular, and so on. So if I change to a pigments patch here.
Natürlich hast du halt wenig Möglichkeiten einzugreifen, aber du wirst auf der Bühne halt gewisse Sachen nur machen können.
Right. And I might go to the sequencer section.
Übrigens, das dicke Auge da ist show that once more. Auch gleichzeitig der Schalter, nicht nur das Display.
Possibilities are endless with this kind of instrument, and it makes Astrolab one of the most powerful stage keyboards ever developed.
And so there are thousands of sounds that you can find on Astrolab.
Sind nicht gerade 13,000?
And browsing is pretty easy. Do you want to show us?
Sure. So we can browse by types, instruments, and artists. So if I go into the instrument section here, I can select sounds by searching from over 30 original instruments, including pianos, organs, and synthesizers. So you've got all of the most classic, iconic synths, such as the ARP 2600, CS80, the DX7, Juno. Let's land on this Jupiter 8 here.
Das ist dann auch direkte Konkurrenz für Instruments, ne? Mit ihren Master Keyboards.
Ja, sieht so aus.
Plus sieht so aus.
Plus
and
pigments.
So I can also find all the sounds of the most iconic artists on Astrolab. And this is easily done in the artist tribute section.
That's right. So starting from the top here, I might go to this band, Daft Punk tribute section, and play something that you might recognize.
Yes.
Sie haben Sounds von verschiedenen Bands.
Or
weil es Franzosen
might
sind,
go to
a
little UK-based band called Radiohead that I quite enjoy, and I might play something from a patch that I've always wanted to be able to play with.
Jetzt haben sie mir das Radiohead oder was?
Ja, aber er hat sich ein bisschen verspielt.
Gar nicht, wie viel Chance ist jetzt hier?
So what's really important for any stage keyboard is the ability to access sounds while performing. And with playlists, we can organize the presets in songs and use the 10 preset buttons on the front panel to quickly switch between presets.
That's right. And with the Astrolab Connect mobile application, I can prepare my playlist right before a gig, for example, and then load it directly onto my Astrolab.
That's right. So I've prepared a song with 4 patches on it.
Das ist ja echt nett, aber ich stelle mir so lustig track. Vor, wenn du auf der Bühne stehst und jemand hext sich in deinen Astrolab rein.
Das musst du natürlich vor Wi-Fi deaktivieren, ne?
Ja, das wird ja eine Bluetooth-Verbindung sein, ne? Meine Idee mit einer mobilen App ist halt witzig, weil dann kannst du schnell mal was umstellen oder so, aber.
Je mehr die da vorführen, desto ratloser
werde ich. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Auf jeden Fall geht der sehr ab. Er gibt alles.
nicht, er ist nicht Bert. Bert Smördenberg? Nee, wie heißt er? Bert Smördenberg?
Ich weiß es nicht.
Oh, nice one, Bert.
Aus Smördenberg.
And so with the Astrolab Connect app, I can remote control my Astrolab and browse sounds by types, by instruments, and by sound banks. So here I'm going to select a type, so keys, and load different presets directly on the Astrolab.
Wäre auch schöner, wenn es nicht so gehen würde. Dass man halt sich Sachen auf dem Handy aussucht und dann auf dem Astrolab spielen kann.
And I can also check out the new sounds on the Sound Store. There are over 10,000 sounds on there that I can download onto Astrolab in the Sound Store here. And another really cool feature in the mobile app is that I can load a sound bank and I can play the demos directly in the app.
Und zeigt gerade, wie man, wofür man alles den Rechner braucht.
That's really cool. So now you have Astrolab to play on stage, the Astrolab Connect app to prepare, but there's also this awesome connection to the computer through our Analog Lab software.
When you're in the studio, this is the way to go. Analog Lab is our most popular software with over 2,000 sounds
that you can explore and find inspiration with.
It makes Astrolab even more powerful, as it's a seamless transition from studio to stage.
Nein!
When they're both linked,
whatever I do on Analog Lab is directly mirrored onto Astrolab. So here we have Astrolab Library, all the presets, and I can make changes really easily to the names, or to the effect.
Das ist das großartigste Embargo, das ich je gesehen habe.
Geil. Codes and one sneaky way to make the most of it.
Another amazing thing that you can do in Analog Lab is directly drag and drop a preset from Analog Lab onto Astrolab. So here I'm going to take a preset.
Ja, das ist das, was ich wissen wollte. Also du kannst wirklich mit Drag and Drop da Sounds einfach zwischen Computer und der Hardware einfach hin und her
schieben. Sometimes I really want to go into a sound and change it more in depth.
Aus Analog
Lab. So I can go into Analog Lab, select a preset, open up the instrument.
Ja, warte mal, zu Pigments kommt sie ja gleich.
So here I'm opening up Pigments and I can play around with the parameters until I'm happy with the sound.
Siehst du? Sag ich doch. So Mid-Evil-Gefühle.
And then once I'm happy with my sound, I can go and create a performance. So here I have my DAW with several different instances of Analog Lab and the preset that you just heard. So I'm going to take you through the track, building it up.
Definitiv.
Let's go. This gives you a taste of what's possible with Analog Lab and Astrolab.
Thank you, Lily. Very clear. How about we see what other artists are doing with Astrolab?
I love using analog gear. I love using digital gear. This is why I love Astrolab. This takes care of so many things that I do in a row. Whatever keyboard you want with you, you don't have to worry about it anymore. It's here. Every keyboard that Artoria has emulated and their plugins, this is it.
I
I love that it's compact and easy to carry and I can do all of that. But I love the feel of it, actually.
Könnt ihr euch erinnern an unsere Folge, wo wir über den Montage geredet haben? Und das, ich glaube, dass es mehr Hersteller auf diesen Zug aufspringen werden. Here you go. Ich bin mir sicher, dass Korg und Roland auch sowas als nächstes zeigen werden. Ganz bestimmt. Das ist
Korg muss ja fast schon.
Korg muss auf jeden Fall nachziehen.
The Astrolab really helps me get into a zone where I'm actually able to express myself.
Also Roland muss sich auch bewegen, weil die seit gefühlten 40 Jahren ihre Engines
recyceln.
Ja, die müssen auch aus dem Pod kommen. Und Yamaha hat ja schon. Die haben ja ihre Montage virtualisiert.
Very large, yeah. Just in general. I just feel like I immediately know what to do. It's
Chris
crazy.
Potter, der Bruder von Harry Potter.
It's a very good synth, especially if you love vintage aesthetic and vintage keyboard. Basically, it's all the good sound of the old time combined in one synth.
La Femme.
Innovative capabilities of this keyboard have kind of revolutionized the game.
Kommt aus der Zukunft.
Primarily because I can take sounds that I'm working on at home and literally drag them over into the keyboard and take that keyboard to the session.
Also, Arturia kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht bekannte Namen sich geholt haben.
Every studio session.
We're grateful to this incredible artist who brought Astrolab to life in the studio. And thank you as well, Lily and Matt.
Ja, und vor allen Dingen ist das Keying ist nicht ganz sauber.
It's actually a big day for me as well. I wrote the first memo on what was then called Hard Lab in 2014, 10 years ago. So yes, very happy to see this product coming to market. For us, Astrolab is more than an instrument. It is an invitation to go beyond. It offers simplicity, a vast sound palette, innovative features allowing musicians to focus on what matters most, expressing their artistic voice. Thank you everyone for being part of the Arturia journey. Thank you for attending our 25th anniversary. The future of music performance and production is here, and it's waiting for you to take the stage.
Jo.
Also, es ist nicht das, was ich erwartet habe. Wir haben ja alle mit dem Polyboot spekuliert, mit dem 12 Voice.
Der Gerät, bitte, der Gerät.
Der Gerät. Genau. Aber es ist halt.
Aber interessant,
es ist halt was
interessant,
anderes.
Ist interessant, dass der Gerät durchgeleakt hat, während das hier tatsächlich bis gerade eben, bis es in der Connect-App aufgetaucht ist, niemand so auf dem Schirm hatte. Also.
Boah, ich sag mal so, man kann sowas ja auch mit Absicht platzieren, ne?
Ja, da wird halt was gedroppt.
Genau, dann sind die Leute erstmal beschäftigt und dann kannst du in Ruhe dein anderes Ding durchziehen. Ablenkung. Ja, ich find's cool. Ist super. Aber was mir gerade nochmal so schlagartig klar geworden ist, dass Arturia ja hier einen ganz knallharten, man könnte schon fast sagen, Marshallplan für ihre Firma hatten. Also wenn die 2014 schon über so ein Produkt nachgedacht haben, ist das für mich ein Zeichen, dass die, dass hinter Arturia wirklich sehr gute Geschäftsleute stecken, die wirklich ihr Geschäft verstehen und auch dann sehr, sehr langfristig auch geplant haben für die Firma. Das ist cool.
Ja, es zieht sich halt roter Faden so durch, ne? Also,
ja, genau. Ja.
Also sie sagten ja, sie haben da halt, wie hieß das Ding nochmal, das eine, Origin.
Origin, ja.
Ja, und dann nach fingen sie an, halt die analogen Synthesizer nachzubauen. Mhm. Die alten Geräte, die halt mittlerweile schweineteuer geworden sind. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Also das machen sie immer noch, ne? Also analoge Klassiker, alte Klassiker aus den 80ern und 70ern nachzubauen. hin und wieder mal was Neues zu machen. Ja, und dann halt die ganzen, diese Augment-Sachen sind ja alles nur so Sachen, die halt aus den Pigments rauspurzeln.
Mhm. Also ein paar Samples oben rein, den Pigments drunter. Mhm. Aber halt ein sehr gutes, Interface.
Und jetzt gehen sie halt den Schritt hin, dass sie halt, anstatt dass sie mit Laptop und Controller-Keyboard da sitzen muss, hauen sie halt alles zusammen rein. Ist natürlich schöner, wenn du unterwegs bist, ob das da halt für sich, für sich lohnt.
Also, wie gesagt, also preislich, wenn das stimmt, was da geleakt wurde, $1,600 für die große 88-Tasten-Version, das ist ein Knaller, wenn das stimmt.
In der ich noch nichts sehe. Moment mal kurz, ich gehe mal kurz auf die Arturia-Seite. Oh cool, sie ist down.
Woran das wohl liegt?
Fürs Update vielleicht? Oder sie ist gerade zusammengebrochen? Wie viele Views hatte...
Ich sehe hier keine 88er-Version, to be honest. Also...
Also im Sequenzer
61er, ja.
Im Sequenzerforum hatten sie gesprochen gehabt von einer 88er und einer 61er. Er hat gerade die ganze Zeit lang von einer 61er gesprochen. Für ein Stage-Piano oder Stage-Gerät finde ich das ein bisschen wenig.
Ja, das stimmt.
Also 73 sind schon so das Minimum, was er haben muss für ein Stage-Piano. Oder 76. Oder
also ich würde mir wünschen, es gäbe mehr 61er, aber halt mit einer Piano-Tastatur.
Mit der richtigen Hammer, ne?
Ja, Bühne sind auch nicht mehr so groß wie auch schon. Also ich würde an vielen Stellen mit einem 61er besser fahren als
jetzt mit meinem Kopf. Sind das nur für Zeiten, wo sogar schon an Bühnen gespart wird, dass man da mit einer 61er Tastatur auftreten muss?
Ja, wir haben es doch gerade gestern, beziehungsweise heute Morgen, also gestern in einer Woche, haben wir es doch schon drüber geredet, dass die Leute nur noch ihre Avatare auf die Bühne schicken. Mhm. Kannst du froh sein, wenn du in
ihre K-Pop-Avatare, die mit Sona AI singen.
Hast du gerade ABBA K-Pop genannt? Oder KISS?
Nein.
Aber die haben das auch schon gemacht, schon vor ein paar Jahren.
Das ABBA jetzt nochmal ein virtuelles Konzert gegeben haben, das war ja auch nur ein 2022er Event, oder? Eine Ausnahmeerscheinung.
Nee, ich glaube, das läuft in London. Also das kann man da besichtigen gehen.
Zweimal immer noch? Echt?
Ich glaube bis 2025, oder?
Aber es wird nicht mehr live gesendet. Live gesungen.
Es wurde nie live gesungen.
Also ich habe jetzt mal die Seite von Arturia angepingt. Die Antwortzeiten sind natürlich alles von jenseits von Gut und Böse. Aber also
ich bin drin.
Aber die Seite, auch drin. Die Seite ist online.
Avantgarde Stage Keyboard, Discover Astrolab, wunderbares Page. Das Live-Event ist dort, das ist schon vorbei. Und du kannst das Gerät kaufen für 1599 europäische Währungseinheiten. Jetzt kaufen 61er Keystage Keyboard. Hm? Also, so, lass uns mal Details angucken. Doch Details.
Ja, hier 1600, den ganzen Spaß. Jetzt kaufen.
So, genau, sie haben die V-Collection. Sie haben im Prinzip die V-Collection reingedonnert, komplett.
Pigments? Also Pigments Analog Lab drin. Kann ja alles abspielen quasi. Kann ja quasi alles abspielen aus der Engine. Und du hast... Ich weiß nicht, ob du den Direktzugriff von allem hast, aber du hast auf jeden Fall die Sounds und die Engine und kannst quasi halt alles abspielen. Also Augmented, V-Collection,
ja, genau.
Pigments
und so. Also sie reden hier von 10 Synthese-Engines.
Ja, du hast, ja, es ist alles Pigments, wie wir ja irgendwo schon mal spekuliert haben. Nee, ich glaube, du hast halt hier es ist ein Soundplayer, es ist am Rechner ist es dann editierbar, ich denke auch so ein bisschen am Gerät, aber es ist vor allem ein Soundplayer.
Ich suche nach ein paar mehr Infos.
Ich bin mal
gespannt. Nach harten Fakten, ne? Außer Holzbein. Ich wollte ein paar Infos haben über die Tastatur.
Ich bin mal gespannt, wann der Erste das Ding aufgeschraubt hat.
Die Polyartill?
Ja, das suche ich gerade. Also, semi-weighted Keyboard mit Piano-Size Keys und Aftertouch, aber da steht nichts von Poly-Aftertouch. Deswegen bin ich mir nicht so sicher.
Piano Keys semi-weighted. Wollen wir kurz mal gucken, wie sieht das Ding von unten, von vorne unten aus? Hat man da ein Bild? Sekunde. Ja, hat man.
Ja, Halbgewicht, ne? Semi-weighted. Semi-weighted.
Das kann sehr gut sein, das kann aber auch absolut furchtbar sein.
Arbeitet als Standalone. Die verraten nicht viel. Das Design ist geil, ich find's cool.
Ich find's grauenhaft, wirklich.
Wirklich? Mir gefällt das. Ich möchte es jetzt nicht benutzen wollen, aber ich finde, das sieht mal anders aus.
Genau das meine ich jetzt eben. Ich will es
nicht. Ich bin ja nicht so ein. Also da ist, ja, weil es halt weiß ist, ne? Und ich mag keine weißen.
Nein, es hat nichts mit weiß zu tun. Nein, schau mal.
Mir fehlt der Kontrast einfach von den Knöpfen zum Beispiel.
Der Kontrast ist nicht der Punkt. Ich finde ihn gestalterisch.
Komm, du mein grauenhaft. Mein Alter, du.
Ja, aber, richtig.
Ja. Dass das Wheel, dieser Google Nest Hub in der Mitte, das ist ja schon mal so ein Joke für sich. Schau mal an, wie der aufgebaut ist. Also du hast hier quasi die ganzen Knöpfe, oder? Du hast quasi hier die Soundauswahl so ein bisschen. Du hast so Part-Auswahlen so ein bisschen. Du hast die Makro-Knöpfe. Mhm. Und das ist das, was ich die ganze Präsentation schon gemerkt habe. Entweder tragen sie hier einer Sache Rechnung.
Ist der Encoder?
Der Punkt ist, schau mal. Die sind rechts oben. Was ist für einen Pianisten, auch einen Bühnenkeyboarder, was ist seine dominante Hand?
Die rechte.
Rechts.
Man hat es vorhin im Livestream gesehen gehabt, dass der gute Mann, der da halt die Performance gezeigt hat, arge Probleme hatte, auf das Bedienfeld die Knöpfe zuzugreifen, weil die quasi mit der rechten Hand besser zu greifen sind. Mit der linken kannst du am Mod-Wheel und am Pitchband rumspielen, das ist kein Thema. Aber der normale Pianist oder Performer ist Rechtshänder und spielt mit der rechten Hand halt die dominante Melodie.
Können wir das Gerät irgendwo mal von hinten sehen, bitte?
Loop-Hop hat's, glaube ich, bei Sekunde, ich hab's gleich. Loop-Hop hat bei Minute, wie war das IO, bei Minute 10:53, zeig da mal ein bisschen was von hinten.
10:53.
Ein bisschen warten, nach vorne
gehen. IO. Genau, IO. Oh, ich hasse YouTube. Jetzt muss ich mir erstmal Werbung angucken von so einem dämlichen Paper-Tablet, was keiner haben will.
Ja, so, YouTube Premium, überspringen. Mein wichtigstes Backschisch seit Jahren.
Also, wir haben einen Sustain-Pedal-Anschluss, einen Expression-Pedal-Anschluss, einen AUX-1-Pedal-Anschluss und einen AUX-2-Pedal-Anschluss. Das sollte, glaube ich, ausreichen, um deine Füße mit zusätzlichen Pedalen zu versorgen. Und du hast auch noch Standard-In und Out. Man kann dann auch noch weitere Controller anschließen.
5 Pol MIDI. Dann hast du hast du einen Input. Das nimmt dran Input, einfach so ein Dual-Interface, würde ich jetzt mal sagen. Ob jetzt zum Samplen oder einfach zum was durchschleifen, ist ja erstmal egal. Sind auch Kombibuchsen, also kannst du ein Mikrofon reinhängen, als auch
mit Gain-Regler.
Mit Gain-Regler, als auch was symmetrisches. Phantomspeisung wäre jetzt die Sahne auf die Torte. So, und jetzt wird's gleich kernbehindert. Guten Morgen, ein Stereo-Out. Was soll das denn? Wo sind meine Auxiliary-Outs? Wenn das Bühnen-Keyboard sein soll?
Vielleicht das, was ich als AUX-1 und AUX-2 identifiziert habe? Nein?
Okay. Nein, das ist der Punkt. Also es gibt eine schematische Darstellung und da steht nämlich hier, was die Controller sind. Also diese und da steht nämlich drin, zwei zuweisbare Ziele. Du kannst mit AUX 1 und AUX 2 selber Ziele zuweisen, wo du dann halt dein Expressen oder deinen Switch oder sonst was dran schaltest.
Also zwei, einfach quasi so die Free Estate Pedal Anschlüsse, kannst du beides dranhängen. Du hast aber ein fix geroutetes Sustain und du hast eine fix geroutete Expression und hast nebendran zwei frei. Das ist einer weniger als bei den Keylabs, glaube ich, und das ist okay. Also das ist völlig branchenüblich, oder? Aber ganz ehrlich, guck mal, wir hatten schon den allerersten Mecker hatten wir vorher schon. Wir hatten einen Pianisten, der entweder irgendeinen Müll zusammenspielen musste mit seiner linken Hand, um mit rechts an die Knöpfe zu kommen, oder der sich komisch überkreuzen musste, um mit links an die Knöpfe zu kommen, oder? Mhm. Die Knöpfe sind an der völlig falschen Stelle. Also entweder ist das für die Generation, die ich polemisiere jetzt rum, ist das für die Generation, die weil sie mit rechts klicken musste, einfach gelernt hat, mit links zu wichsen und das jetzt aufs Klavier übertragen kann, beziehungsweise mit links stärker ist. Glaube ich aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das ein kompletter Fehlentscheid ist. Weil außer für die Leute, die halt willig mit links einen Akkord legen und dann reingreifen, ist das für jeden Synthesizer-Bastler, für jeden Solospieler und einfach für jeden, der einfach eine stärkere rechte Hand hat, ist das ein Witz. Die Controller sind am völlig falschen Ort. Du hast links so eine beschissene freie Fläche. Mhm. Und dann hast du hinten noch viel mehr beschissene freie Fläche für ein großes Arturia-Logo, für Holz, für Weiß. Aber du kriegst es nicht hin in einem fucking Bühnenkeyboard, während du Audio-Interfaces machst. 16 Rig, 8 Pre, mhm. Studio. Selbst die fucking Mini-Fuses haben Auxiliary Auths. Und zwar schon ab dem Zweier, glaube ich. Also das Vierer hat es auf jeden Fall, der Zweier könnte sein, dass ich da falsch liege. Aber wie schaffen die das? Die bauen hier ein Monstergerät und geben dem Ding ein Stereo-Out. Ein fucking Stereo-Out. Ich weiß nicht mal, wie viele Parts das Teil braucht, aber wenn das nur ansatzweise Multimode hat, was soll das?
Erklärungsansatz, das ist ja nur die Astrolab 61er Version. Warten wir mal ab, was sie mit der 88er und der 76er Version machen. Wahrscheinlich wird das Ding dann. Oder die haben USB-Audio-Out.
Kann gut sein.
Weil da ist ja ein USB-C-Anschluss. Und wenn da ein NUC drin ist, dann können sie ja vielleicht auch über USB-Audio ausgeben. Wäre zumindest schon mal eine Überlegung.
Ich sehe hier noch eine
A-Buchse. Aber das ist im Bühnenkontext, ist das.
Ja.
Im Bühnenkontext hast du recht, ist das natürlich Kacke. Und ja, du hast recht.
Das ist strohdumm.
Als Keyboard-Player will ich meine Kontrollen nicht unbedingt auf der rechten Seite haben. Warte mal, wie machen das denn die Mitbewerber?
Links, Phantom links, Montage links, Kronos links, Core 2 links.
Wie macht's Klavier? Native
Instruments in der Mitte. Klavier das hat den Synthi rechts und hat
Klavier Nordstage.
Synthi rechts, Orgel links. Aber der Synthi ist sozusagen in der Mitte. Und was viel wichtiger ist beim Synthi, die Morph Controller und so Geschichten, die sind links.
Also da hat sich wahrscheinlich der Hartmann gedacht, so komm, machen wir mal was anderes als die anderen, ne? Sieht cooler aus. Und drehen das mal alles auf links. Also wenn man Linkshänder ist, funktioniert das wahrscheinlich alles total super.
Also wenn Linkshänder auf Klavier so funktionieren würde wie auf Gitarre, also dass du einmal umdrehst. Aber das ist ja nicht der Fall. Du drehst ja als Linkshänder nicht deine Tastatur um.
Mhm.
Ich denke, wie gesagt, es ist für eine ganz spezifische Art Musiker gedacht. Weil an und für sich ist diese Control-Sektion da ziemlich geil. Also auch wenn ich nicht einsehe, warum die jetzt nicht hier irgendwie Displays hinbauen konnten, sondern die Knöpfe quasi schon fix anschreiben mussten. Warte mal kurz, ich habe hier ein Bild, das ich vergrößern kann.
Du musst den gesamten Bildschirm kippen, wenn du da irgendwie editieren willst. Das finde ich auch ein bisschen komisch, aber.
Die haben quasi die Oberfläche von Analog Labs genommen.
Analog Lab, ja.
Haben sie quasi schon übernommen und die haben quasi nur einen Knopf weggelassen. Also bei den meisten sind das irgendwie nur so 9 Controller und dort sind es 8. Also
das passt halt auch nicht. Warum sind es wieder 8? Ja.
Wegen der Symmetrie?
Ja.
Weil ihre anderen Controller-Keyboards das da kompatibel sind.
Ja, aber Symmetrie mein Gesäß. Guck mal an. Die FX-Sektion ist super eng zusammen und auf dem Instrument-Sektion sind die Knöpfe mindestens einen halben Zentimeter weiter auseinander. Außer dass es ein Rendering, das irgendwie komisch gespaced ist, aber ich raff das nicht. Auch die Abstände der Knöpfe. Schau mal. Die FX-Sektion hat sie recht weit auseinander. Links hast du alles sehr eng. Also ich würde es nicht so weit gehen zu sagen Designunfall, weil ich glaube, es gibt so Menschen, die das
sich in die Hütte
stellen und sagen, geil. Aber
Liebe Zuhörer, ihr müsst in diesem Teil, wenn ihr uns folgen wollt, müsst ihr bitte auf arturia.com surfen und euch die Abbildung anschauen, damit ihr das nachvollziehen könnt, worüber wir reden.
Ja.
Ja, es hat für mich so ein bisschen den Eindruck, dass das vor allem ein Stage-Piano für die fürs Home-Studio sein soll. Wenn du mich fragst, so ein bisschen.
Dafür haben sie sehr viel von live gesprochen. Ich finde dann auch die Farbkodierung um die Regler rum mit den LEDs oder bei den Wheels, finde ich alles ziemlich gut gemacht. Also
das ist nett, ja, das stimmt.
Ich also mir schließt sich halt die Zielgruppe noch nicht. Wobei, warte mal kurz. Zielgruppe. Also jetzt haben sie eine halbe Stunde über den Bühnenkeyboarder geredet, oder? Und dann haben sie Leute gezeigt im Home-Studio.
Ja, genau. Das ist das, was ich meinte.
Das ist ja schon erstens schon mal so der erste Widerspruch in sich.
Ja, aber sagen wir doch mal, pass auf, wenn du doch so eine Workstation hast oder sowas, so ein Teiler, was ist der Vorteil? Du schaltest das Ding an und hast massig Sounds. Wenn ich mich hinsetzen will und ein bisschen rumpfklimpern, vielleicht Melodien finden, dann mache ich mir irgendeinen Piano-Sound. Dann mache ich mir irgendeinen Piano-Sound an, aber dann will ich nicht erst den Computer hochfahren, die DAW. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Updates und so. Wir kennen alle diese Problematiken. Damit kannst du dich einfach hinsetzen und vor dich hinklimpern in verschiedensten Klangfarben. Was die auch noch schreiben auf der Seite ist: Wenn du mehr brauchst, warum schließt du nicht einfach ein zweites Keyboard an? Plugline external MIDI Keyboard to control each part separately.
Keylab, oder?
Ach, das, Moment. Dieses ganze Astrolab-Teil kann auch noch mehrere, ist ein Multitimbral?
Also hier steht
noch immer auf der Oberfläche und ich behaupte, da sind noch mehr drin. Ja.
Die schreiben hierhin, das ist ein Multi-Instrument. Du kannst, kannst das, Split Layer und so weiter.
Ja, die Steffi Graf hatte das ja in dem zum Schluss da nochmal gezeigt. Ne?
Aber wie gesagt, du kannst auch noch ein zweites Keyboard anschließen.
Ja,
krass. Oder einen zweiten Controller.
Ja. Mhm. Also 9 Kilo, das ist Spaß. Das ist deine Zentrale. Und
9 Kilo, ja.
Damit kannst du alle machen. Ja, 9 Kilo.
Und das Ding ist voll kompatibel mit der aktuellen V-Kollektion 9. Aktuell.
Also.
Aktuell. Ist nicht die 10 aktuell? Ist die 10 nicht aktuell?
Ja, 10 ist aktuell.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass da das Aktuellste drin ist.
Nee, auf der Internetseite steht drauf 9.
9.
Okay.
Himmels Willen.
Tja, muss man wohl ein bisschen downgraden dann, wenn man die 10 hat.
Also ich sehe hier aber Dinge, die in der 10 drin sind. Also mal kurz, irgendwo hier war er. Das Augmented Piano stammt doch aus der 10. Der Mini V stammt doch aus der 10. Und wenn ich jetzt
war das Piano nicht schon in der 9 drin und dann erst entweder Strings oder Voice?
Nee, aber du hast recht, da ist tatsächlich noch keine 10 drin. Und ich habe auch den Eindruck, da fehlen noch gewisse andere aus der neuen. Also ist das jetzt ohne Scheiß eine abgespeckte Nummer? Ist das wieder so ein Bananenprodukt, das beim Kunden reifen soll?
Das weiß ich nicht.
Also ganz ehrlich, die Hütte steht mit, jetzt mal abgesehen vom Gerät, das da angeteasert wurde, die Hütte steht bei den Keylabs im Zugzwang, da endlich nachzuziehen. Die Hütte steht im Kreuzfeuer ihrer Fanbase nach dem Motto: Hallo, wo ist Spark? Also warum lässt ihr euren Drumcomputer verrotten?
Ach, guck mal.
Ja.
Bo Beats ist auch schon voll dabei. The Midlife Synthesists ist auch voll dabei. Es gibt das erste Tutorial von Arturia selber. Dann gibt's nochmal das Ganze als Announce-Teaser-Video. Dr. Mix hat natürlich auch wieder hier völlig am Start. Loop-Hop haben wir schon gesagt. Ja, sagen wir, die großen YouTuber sind alle mit dabei. Ich warte noch auf Ben Jordan. Scherz. Ja, dann wird doch gesagt, schlechte Witze.
Ja, FX haben sie auch ein paar eingebaut, aber auch nicht alles.
Also ich weiß, dass ich nicht die Zielgruppe bin.
Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe.
Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du da voll drauf abfahren würdest auf das Teil, aber deine Kritikpunkte kann ich durchaus nachvollziehen. Schau mal Folgendes.
Schau mal Folgendes. Ich versuche es jetzt so plastisch wie möglich zu machen, okay? Albus Severus Potter. Du bist die Next-Gen-Fanfiction-Fantasie aus dem Harry Potter-Franchise. Und du bist jetzt dazu verdammt, quasi hier die Matrix zu fixen, dich im Zug anzufreunden mit dem Sohn des Erzfeindes deines Vaters und quasi alles im wirren Kopf deiner Fanbase richtig zu machen, was der Originalautor nicht konnte. Oder geh hin, hab abstrakten BDSM-Sex, mach irgendwie alles richtig, Blümchen, Liebe, whatever. Oder, aber ja, das ist quasi deine Destiny, oder? Und was meine ich konkret damit? Oder du, das Ding ist ein Blank Space. Das Ding ist für die Menschen, die noch nie ein Bühnenkeyboard gesehen haben, die keine Ahnung davon haben, zu was Mac taugt, zu was Mainstage taugt, das kannst du einem 12-Jährigen hinstellen, wenn der nichts anderes kennt, wird er da drauf abfahren, oder?
Ja, aber
oder, und
Arturia, guck dir den Preis an.
Vergiss die 1500. Arturia ist ein seltsamer Fanfiction-Autor, der sich ausgedacht hat, das ist das Gerät, das ich den Leuten auf die Bühne stelle und die werden darauf abfahren. Und da werden sie, wenn sie nichts anderes kennen.
Du kannst sie nicht vorwerfen, dass sie keine Vision hätten.
Ja, aber sie ist scheiße. Wer einmal ein Gerät in den Händen hatte, wo er wirklich gesagt hat, das liegt mir. Weißt du, also Thomas, was
nochmal, soll ich mit diesem Ding? Schau oder? Dir den Preis an. Ein Klavia kostet über 2.500 Euro. Arturia schafft hier ein Einsteigergerät, deswegen auch nur 61 Tasten, für vermutlich, wie du schon sagst, für Leute, die vorher noch nie ein Stage-Keyboard hatten. Oder?
Ich meine, das trieft ja aus jeder Pore dieses fucking Announcements. Das ist ein Gerät, da hängst du ein Stereo-Out dran, spielst halt Presets ab, kannst du ein bisschen modden, du hast fucking Tutorials, so, genau. Du hast Artist Presets, du hättest wahrscheinlich auch noch Achievements drin, wenn Kork die nicht schon gebracht hätte.
Und du hast einen Preset Store. Gerät. Wie geil ist das denn?
Ja, auf
die
genau.
Idee hätte dieses, Native Instruments mal kommen müssen. Ha, ha, ha.
Haben sie. Also du kannst
ich weiß, Extensions, deswegen.
Du kannst in Kontext in den Extender Store gehen. Das Problem ist, dann stürzt der Kontext ab. Das haben die nie gefixt.
Du, ich will Arturia gar nicht verteidigen, sondern ich.
Nein.
Ich lasse das einfach mal, ich würde vorschlagen, wir lassen einfach mal deine Meinung so stehen, wie sie ist. Ich will das auch gar nicht weiter kommentieren. Ich glaube, dass du recht hast, was so die Praktikabilität angeht. Das hat es durchaus
Ich sehe ja die Praktikabilität. Was ich halt nicht sehe
ist, aber was ich,
und du gehst schon so halb auf den Trip drauf ein, Tobi, das ist doch das perfekte Gerät für dich. Ja, wenn ich keine Ahnung hätte. Das ist das perfekte Gerät für die Leute, die hier wirklich einsteigen,
denen
gottverdammte Weg vorgezeichnet ist, die genau das machen, was sich Arturia hier ausgedacht hat. Und dafür ist es perfekt. Es ist die Nothölle vor dem Herrn. Es hat ein fucking Chalkwheel mit Display drin. Es hat ein fucking Google Nest Hub. Es hat Holzbeine. Du kannst es ins fucking Influencer-Studio stellen. Aber das Teil, das nimmst du auf die Bühne, wenn du das noch nie gemacht hast vorher. Wenn du dich einen Moment, einen halben Tag lang mit der Art und Weise, wie dein Bühnenkonzept funktionieren soll, beschäftigt hast, dann wird dir dieses Ding genau diese What the Fucks auflösen, die ich in der letzten Stunde hier alle referiert habe. Punkt. Sorry.
Also,
Um
das einfach mal runterzubrechen, was Tobi da uns sagen möchte, ist, das Ding ist nett, aber für jemand, der auf der Bühne steht und dort halt eine Live-Performance macht, nicht handelbar, weil die Hände, die gerade beschäftigt sind mit den Spielen des Sounds.
Das ist mir auch aufgefallen. Dadurch, dass Sound und Video entkoppelt war bei der Vorstellung durchs Lagging, habe ich das auch gesehen. Ich habe also die Bilder früher gesehen. Ich dachte so, meine Güte, was macht der da mit beiden Händen an den Reglern? Was ist da los? Und dann dazu der Kopfnicker und dann denkst du so, hä?
Das macht aber auch nur Sinn, wenn du dann was Vorgefertigtes abspielst.
Ja, klar.
Also mit beiden Händen. Ansonsten ist die Bedienbarkeit gleich null, weil wenn ich mit der rechten Hand meine Sounds greife, kann ich mit der rechten Hand auch nicht die Bedienelemente auf der rechten Seite halt editieren.
Richtig, und dafür ist das auch nicht Workstation genug und deswegen haben sie nachher, deswegen hatte ich gefragt, so, ist das da etwa Ableton Live im Hintergrund? Ja, Ableton Live ist ja ein Workstation. Das heißt, vielleicht sieht man das Teil bei irgendwelchen neuen Bands in Kombination mit dem Ableton Push 3.
Ich denke mir halt, der Gedanke ist ja nicht schlecht. Also wir haben ja, und vor allem finde ich, ich finde,
da sind eine Menge guter Ideen drin.
Ja, nee, ich finde es halt bezeichnend für den Zeitenwandel, weil schauen wir mal in die Idee, die es da vorgegeben hat. Open Labs Miko, Open Labs Neko. Also wer die live sehen will, ich glaube, Mike Shinoda hat mal welche gespielt, bevor die North Stages dahin kamen. Glaube ich so 2006, 2007 hat er diese oft benutzt. Das waren halt ausgewachsene Linux-Windows-Systeme. Du konntest, glaube ich, beides aufspielen. Die hatten eine Computertastatur, die hatten ein komisches MIDI-Controller-Feld. Die waren ungefähr so breit wie ein ganzer Esstisch. Du musstest da quasi die waren irgendwie halt eine Tastatur und dann noch achtmal breiter, also achtmal eine Tastatur übereinander quasi, weil es einfach ein riesiger Computer war. Und das war Nerd-Scheiß, das war Frickelkram, das war etwas für Leute, die sich leisten können. Und das hier, das ist jetzt quasi dasselbe, was wir heute eigentlich mit den Computern machen, die wir alle so lange vereinfacht haben, bis Leute, die heute mit einem Computer oder mit einem Tablet oder einem Smartphone aufwachsen, keine Ahnung mehr haben, was eine Ordnerstruktur ist. Oder das ist quasi das Open Labs Konzept, das Konzept, einen Rechner in ein Keyboard zu stecken, halt nicht auf der Nerd-Ebene, sondern wirklich auf der Easy Going, auf der Easy Handling-Ebene. Und ich glaube, genau dafür ist es genial. Also Leute, die bis dato halt schon beim Routing eines Audio-Interfaces oder beim Aufmachen von Mainstage verzweifelt sind, die werden das Ding anwerfen. Ich hoffe, das bootet schneller als eine halbe Minute lang, oder? Und die werden damit auch auf eine Art glücklich. Aber das Problem ist halt, und das ist das, was wir neulich über die AI-Diskussion hatten. Du hast gesagt, du hättest Angst, dass die Leute verdummen, weil sie halt nur noch Prompts eingeben müssen, dann kommt die Musik raus. Oder ich habe Angst, dass die Leute verdummen, weil sie hier einfach nur noch ein fertiges Set an Dingen mit Zukaufoptionen und Microtransactions vorgesetzt bekommen. Und wir quasi so die Art of Making Live Setups hier gerade, ich will nicht sagen zerstört, weil wie gesagt, jeder, der das länger macht als ein paar Tage oder nicht damit einsteigt, wird nicht diese Herangehensweise haben. Aber das ist für mich, also verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Darf ich deine Argumentation mal komplett zerstören? Darf ich dich mal deine Argumentation komplett zerstören?
Hau raus.
Was macht bitteschön Native Instruments anderes als jetzt Aturia gerade hier? Aturia eifert nur Native Instruments und Korg und Yamaha und vor allem auch Roland, ne? Wie heißt der neue Shop bei denen? Galaxians? Die haben schon Superheldennamen ausgesucht für ihren Megastore, wo du allen möglichen Scheiß der letzten 40 Jahre an Sounds dir jetzt kaufen kannst, nochmal extra, obwohl du da schon seit Jahrzehnten die ROM da dir geholt hast. Ja, aber bitte, wo macht Aturia denn jetzt hier irgendwas Böses oder anderes und wo werden jetzt hier die Musiker verdummt? Die machen doch nichts anderes als die Mitbewerber auch.
Also ich habe doch
nur mal hier ein bisschen netter präsentiert, in einer netteren Verpackung.
Ich habe hier ein Gegenargument. Charme. Ich habe ein Gegenargument. Wäre es nur Analog Lab, würde man sagen, okay. Es ist halt nichts anderes wie ein Rompler, nur halt ein bisschen aufwendiger. Aber es ist Pigments drin. Und du kannst in Pigments auf dem PC oder auf dem Mac deine Sounds schrauben, sie übertragen und dann da spielen.
Ja, ist doch fucking geil, oder?
Da hast du, cool. Du hast Pigments mit. Du hast so eine mächtige Synthese-Engine, die hast du mit.
Ja.
Für mich sind die Synthesizer, die ich von Aturia habe, bis auf Pigments eigentlich nur Presets schleudern.
Also wenn Martin Stürzer demnächst ein Astrolab in seinem Setup hat, wir müssen mal seinen Kanal beobachten, ob er da irgendwas verändert. Dann wissen wir, das Ding ist gut, kann man kaufen. Und er benutzt das bestimmt dann nur für Pigments.
Wir rufen ihn dann an und fragen, Martin, ist alles okay bei dir?
Martin hatte jetzt einen Live-Auftritt. Lass mich kurz erklären. Martin hatte jetzt einen Live-Auftritt in der Kirche. Das hat er dann auf YouTube in zwei Teilen irgendwie, glaube ich, gestreamt, gestreamt. Was hatte er dabei? Er hatte dabei sein Iridium-Keyboard, er hatte dabei ein die ganze Batterie an Sequential Synthesizern.
Mhm, ja.
Er hatte einen Laptop dabei mit Ableton Live. Und nagel mich nicht fest. Ein Virus. Also es, genau, und ein Moog Sub 37. Also alles Preset schleudern. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er die Pigments Sound, und er benutzt Pigments, wenn er die gerne auch auf der Bühne haben möchte, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ja, oder
also so, ich, Laptop, so sehe ich das Teil jetzt. Also so, als, wobei ich das, als, dann finde ich es eigentlich schon ziemlich groß, ne? Also für so eine Pigments-Schleuder, da würde ich mir eher so ein, Mini-Freak-Format wünschen.
Ja, der Punkt ist halt, für Hardware-Pigments hättest du das Ding noch ein bisschen anders aufbauen können. Weil ich sehe, also weißt du, die Engine ist
das
da.
Das kommt, warte ab. Ich glaube, das kommt. Ja. Spätestens mit Pigment 6.
Ich würde mich nicht wundern. Jetzt müssen sie davon erstmal eine Reihe verkaufen. Ich glaube auch, dass man mit diesem Konzept auch durchaus noch sehr, also ich sag mal, Freak-orientiertere Sachen machen kann. Sprich, also für Leute, die halt wirklich abnörden. Glaube ich auch, weil die Plattform dafür hat man jetzt geschaffen. Ich muss aber deine Zerstörung von vorne muss ich gleich wieder zerstören, weil A, Native Instruments versucht das zwar, kriegt's aber nicht hin. Weder sind die Dinger standalone, noch funktionieren hier da irgendwie die Links
mit diesen ganzen Applikationen. Warten wir mal ab, ob das klappt oder nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht.
Das ist ein fucking Trainwreck da gerade. Dann Yamaha
aus deiner Sicht als Keyboarder, ja.
Nein, das sagt jeder, der das Ding mal bedient hat. Also wenn du 5 Minuten brauchst, damit das scheiß Control-Plugin lädt, das sollte nicht passieren, so ein halbes Jahr nach Release. Ich würde mir so ein MK3 sogar kaufen, wenn die Wheels nicht einem die Hand aufschlitzen würde, was mir im Laden tatsächlich passiert ist, mal vor ein paar Wochen. Weil die jetzt so blöde neue Riffle-Wheels haben, statt die Gummi-Wheels vom MK2. Jetzt zu die anderen Workstations, die haben ja, erstens haben die alle ihr Controller quasi links, und zweitens sind die ja darauf ausgelegt, dass du da eine große Multimode-Schlacht veranstaltest. Ich glaube, die Multimode-Schlacht, die hat dir Arthur ja erstmal in den Rechner gestopft. Ich habe den Eindruck, du kannst hier mit Jogwheel und diesem ganzen Kram, du hast 3-Part-Taster. Im schlimmsten Fall ist das Ding nur dreifach multitimbral, ist für ein Bühnenkeyboard mit der Ausstattung ein bisschen wenig. Im besseren Fall hast du einfach keinen Zugriff auf die 3, musst die 16 am Rechner machen, dann bist du aber eine fucking Preset-Schleuder. Aber selbst bei einer fucking Preset-Schleuder habe ich immer noch, neben meinen beiden Fußtastern, ich mache das ja gerne mal, habe ich halt immer noch gerne meine zuweisbaren Regler. Die hast du hier auch. Aber wo sind eigentlich meine 8 Fader? Ich hätte gerne mal ein paar Fader gesehen auf dem Teil. Das würde schon so viel mehr ändern. Wo ist irgendeine Option, also da oben ist noch eine Menge Platz frei, wo ist eine Option irgendwo unter, vielleicht neben den Wheels, gut, kannst ein iPad drauflegen, geht ja vielleicht so zum Fernsteuern, wo ist zum Beispiel neben den Wheels irgendein Ansatz eines Touchstrips? Wo sind Ribbon-Controller? Wo ist ein Morphe? Wo sind die Überlegungen, dass das ein Bühneninstrument werden kann, abseits von, ja, du kannst jetzt dann Analog Lab mit auf die Bühne nehmen. Und zwar genauso, wie Analog Lab gebaut ist, mit diesem fucking Mapping, das sogar mit deinen Hardware, also deinen Keylabs, von denen es längst eine dritte Version geben könnte, quasi, wo du quasi das Keylab ja damit respondet, aber das hat auch schon irgendwie die 10-fache Anzahl an Controllern. Also ich werde hier einfach nicht schlau. Du hast die haben einen fucking Rompler gebaut, der ein All-in-One-Bühnen-Keyboard sein könnte, aber du musst ihn 4-mal aufstellen, um überhaupt irgendwie eine gewisse Flexibilität zu haben. Oder du du klickst dich einfach nur durch die Presets. Du hast ein komisches Einsteiger-Interface, das mit Tribute-Packs und quasi rumspielen. Also wie gesagt, setzt das 12-jährigen Hindi gerade eine Indie-Band?
Ja, das wird super. Das würde ich jetzt nicht kritisieren wollen, dass sie da sowas machen, weil da sind die Mitbewerber jetzt nicht besser, also wirklich nicht. Wenn du dir mal die ganzen Soundpacks von Native anhörst oder wenn du dir anschaust, was bei Roland so abgeht oder ich meine Yamaha, ja, keine Ahnung. ist auch egal. Also ich würde da würde ich jetzt nicht so drauf abgehen. Also,
Yamaha,
also die Kritikpunkte an dem Design, was das Bedientechnische angeht, kann ich nachvollziehen. Das lasse ich gelten. Alles andere, würde ich sagen, wird sich zeigen. Und wer die Zielgruppe ist, ja mein Gott, also sie werden sich schon gedacht haben, dass das irgendjemand kaufen wird. Und es kann ja sein, dass der Rest der Welt das voll geil findet. Ne? Ja. Ich meine, die Welt ist groß und bunt. Das muss sich ja nicht unbedingt in Deutschland verkaufen. Ne? Sondern es reicht ja schon, wenn 1,1 Milliarden Inder sagt, so, hey, geil, gib her.
Also ich glaube halt wirklich einfach so, also ich denke, es ist halt, und das ist, glaube ich, der Punkt, weil, also da sehe ich auch den Punkt des Marketings noch nicht ganz, weil natürlich ist das so ein bisschen Arturias Zielgruppe, deswegen spiele ich die ja auch nicht, außer ihren Interfaces, die großartig sind und ihre Effekte, die toll sind, aber das ist jetzt der Versuch, eine Workstation an das Publikum zu verkaufen, die nicht mit Workstations aufgewachsen sind. Da musst du mir aber nicht kommen mit, ja, die anderen haben auch alle Workstations. Ja, aber die bauen auf 20, 30 Jahre ein
Konzept. Ja, aber sie haben auch abgespeckte Workstations. Also du musst auch gucken, was die anderen auch noch im Portfolio haben. Und Native Instruments ist jetzt nicht unbedingt so das goldene Beispiel für eine bedienbare Workstation, bei der du als
Dongle noch
sondern sie versuchen hier so ein bisschen Spagat, ja, und es ist nicht perfekt, aber sie versuchen wenigstens was und ich wünsche denen viel Erfolg damit. Also ich werde das Teil, ich brauche das nicht. Als Bühnentier bin ich momentan eher so ein bisschen zurückgezogen und wenn, dann würde ich, glaube ich, mit ganz anderen Sachen an den Start gehen.
Ja, ich halt auch. Also ich hab halt gedacht am Anfang, und weißt du, das ist für mich wirklich der Punkt. Ich habe am Anfang gedacht, ihr kommt damit ein paar Jährchen zu spät, weil inzwischen gibt's M1 Max und jeder, der, also ich kann mir für den Preis
dieses Gerätes, Bauteilkrise und so, MacBook, ne? Air, vielleicht wollten sie ja und konnten nicht.
Ist gut möglich. Also Nooks werden ja auch gefühlt mit jedem Monat nochmal stärker. Ich denke, es ist sicher ein guter Moment für sowas. Und ich glaube auch, dass du damit will ich dir einen Markt erschließen kannst, oder? Ich glaube halt nur nicht, und das ist das, was ich wiederum der Präsentation ankreide, ich glaube halt nur nicht, dass sie damit die Bühnenkeyboarder abholen, sondern ich glaube, sie holen diejenigen ab, die jetzt Bühnenkeyboarder werden, mit dem Teil.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist ein Einstiegsgerät, das sieht man eindeutig. Ist ein junges Zielpublikum, deswegen auch das hippe Design.
Ja.
Ich weiß nicht, wie nah das am Zeitgeist ist, keine Ahnung.
Ich denke,
aber also mit dem, eindeutig, mit dem, also junges
mit dem runden Wheel auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, junges Publikum soll damit abgeholt werden und der Profi-Stagist, sage ich mal, der Profi-Keyboarder, der lächelt natürlich müde darüber, weil er natürlich seine Werkzeuge hat, die da besser funktionieren, das ist klar.
Ich frage mich halt, wo es dann mittelfristig...
Bei einem großen Musikalienhändler, was kostet denn aktuell so ein Stage-Keyboard? Was gibt's denn da?
Ja, es ist sicher bang for the buck. Also so viel Software-Sound kriegst du nirgends. Nicht in der Kombination mit einem Rechner. Also nicht hands-on. Aber es schränkt sich dann halt genau auf diesen Workflow ein.
Nehmen wir mal ein Yamaha CK88. 1.400 €.
Getestet.
Da hast du die Orgelsektion auf der rechten Seite und die andere Einstellungsgeschichten für Piano und so weiter hast du auf der linken Seite. Und wie fandest du es?
CK, also ganz ehrlich, ich war kurz davor, den CK61er rauszutragen, weil der macht ein paar Sachen sehr gut richtig. Der hat links die Drawbars, er hat rechts so einen kleinen minimalen Synthes, die Sounds sind gut, das Piano ist sehr gut, die Strings sind toll, das Rose ist exzellent, das Ding hat Boxen, das Ding läuft nach Batterien, das Ding ist 4 Kilo schwer. Das ist das absolut perfekte Live-Keyboard fürs Lagerfeuer. Ich wundere mich, warum es das nicht schon früher gab, aber ich habe echt überlegt, soll ich mir das vielleicht als meinen neuen Allrounder zulegen, weil auch die Tastatur ist gut. Das ist das kleine CK. Es gibt es für 900, glaube ich, bei Thomann etwa, oder
950 oder so. 979 in Deutschland.
Ja. Es gibt den 88er, der noch ein bisschen größer ist. Den finde ich, da finde ich die Portable-Aspekte fast ein bisschen witzig. Ich finde den 61er top, der andere ist okay. Ja, natürlich. Aber das ist so eine Art, eine Preset, eine Bastelschleuder. Da wirst du keine Synthi-Sounds rauskriegen. Also da ist das Arturian ein komplett anderes Ding. Ich meine, du kriegst ja auch aus dem North Stage nichts Futuristisches raus, wenn du, der kostet 4.500, wenn du es nicht bewusst anfängst zu samplen. Der Synthi kann ein bisschen was, gerade seit es ein Wave 2 drin ist. Aber das ist nicht die Idee dieses Gerätes. Aber weißt du, mach du erst mal weiter. Du hast es noch was anderes gesagt.
Nee, ich wollte gerne wissen, deswegen gucke ich hier gerade bei dem großen Musikalienhändler. Ich wollte wissen, was so ein ob es vergleichbare Produkte gibt.
Nee, gibt's nicht.
Und was die denn so kosten.
Nein, die gibt es nicht. Weil du bei den Stage-Pianos, die klassischen Dinger, ist die Synthese-Einheit relativ beschränkt. Die ist für das, was sie machen muss, super. Aber sie hat halt ihre Einschränkungen.
Ja, dort, außer du hast halt eine große Workstation.
Richtig, außer die großen Workstation. Du hast dort ein Multisynthese-System mit, ich glaube, 10 Engines, also 10 verschiedene Synthesemöglichkeiten, plus ganzen Haufen Effekte und bla bla bla. Das ist nicht vergleichbar mit einem Stage-Piano.
Dann hast du als nächstes, was vergleichbar wäre, hast du sowas wie Native Instruments Control, S61, MK3.
Ja, brauchst aber einen Laptop für den. Also.
Brauchst einen Laptop dafür. Und dafür, dass das nur ein Controller ist, was kostet der Bums jetzt? 765 Euro. Hat aber eine Fatah-Tastatur mit Poly-Aftertouch.
Also die ist schon nicht schlecht, also.
Ich weiß, die nicht, Software ist natürlich jetzt auch nicht so verkehrt.
Es kann ein sehr guter Mittelweg sein. Ja, aber die brauchst du auch nochmal separat bei Native. Du brauchst bei Native eigentlich ein Complete, das macht so 500 aufwärts. Du brauchst das Gerät, das macht so 700 aufwärts. Du brauchst mindestens noch einen Laptop, der beides abfeuern kann, plus eine DAW oder ein Host. Da bist du bei 2K. Oder? Aber du bist halt
nicht
limitiert.
Du bist auch limitiert. Du hast 8 Encoder, die direkt unter dem Display sind. Und das ist tatsächlich, also das Arturia-Ding ist tatsächlich nicht so richtig vergleichbar. Ne? Das stimmt schon. Also deswegen ist das vermutlich auch deren Ansatz.
Ich möchte kurz Mick zitieren, der hier schreibt, Zitat: Soweit man das erkennen kann, ist es zwar Standalone, aber maximal Split oder Layer-Splitbar. Das heißt, es ist ein Player-Ding, kein Production-Tool. Das heißt, doch, aber nicht gleichzeitig. Es hat die Power, um Synthes ohne Rechner zu spielen, aber es hat wohl keine 16-fache Multi-Engine, die quasi ohne Rechner bereitsteht. Anders als der Origin, der genau das mit 4 Parts versuchte, das wäre auch schon echt was, den fand ich besonders in der Keyboards-Version sehr smart. Die Maschine war aber auch editierbar am Gerät. Naja, muss man also sehr gut wissen, wie man performt und spielt. Und für die, die das tun, ohne alles am Gerät ändern, hätte hier das Teil für die Bühne. Also eine andere Idee als Origin, als auch eine andere als die Synthes. Es ist durchaus möglich, dass man sich sowas auch für Edits ausdecken kann. Das wäre dann aber ein Knopfteil mit mehr Screen und mehr Elementen, die auch so gut abgestimmt sein müssen, dass das alles geht. Das wäre nicht dumm. Das Teil wäre aber ganz sicher Ü2K. Das wäre was für den Nerd. Interessant, das Pigments, was du vorher gesagt hast, Klammer zu. Wenn man es schafft, das so zu bauen, dass man jedes kommende Plugin damit abdeckt, denn das wäre wirklich was, was es so noch nicht gibt. Ich stimme dem Mann hier zu und ich stimme auch Kevin Seitz zu, der schreibt, ich wollte schon immer ein Aquarium als Keyboard. Hoffentlich hat das Astrolab einen Screensaver, wo seltene Fische am Display vorbeischwimmen.
Das ist trocken. Das ist dry. Warum haben sie Analog-Lab genommen? Weil ich da wenig Controller brauche.
Richtig.
Ja, weil das halt alles pre-gemappt ist.
Da ist alles schon Makro. Deswegen brauchst du auch also nicht
ich
mehr.
Euch was. Ich brauche auch nicht meine 8 Protis. Ich brauche 4. Also mein Liveset hat 4 Protis und die neuen Zugriegel auf dem Keyboard, weil ich da halt Orgel habe.
Also hast du 8.
Die benutze ich praktisch nur dafür. Also auf der Orgel habe ich, aber ich hätte 8, ja, aber ich, wie gesagt, ich benutze meistens dann nur 4, weil es gibt ja unterschiedliche Arten live zu spielen und gerade wenn ich halt mit einem Set rausgehe, wo ich weiß, da klicke ich mich nur durch oder dann will ich nicht, und das war auch der Grund, warum ich den Summit wieder rausgeschmissen habe, da klicke ich mich ja nicht durch und will meine 52 Knöpfe suchen, sondern ich will, dass die drei Knöpfe, die ich direkt weiß, wo sie liegen, genau das machen, was ich weiß, was sie in diesem Kontext tun. Ich glaube schon, dass das eine, also für so eine Art Musik zu machen, ist das eine sehr valable Option. Das Problem ist eher, beziehungsweise der Gedanke, der ich halt habe, ist eher, dann würde ich doch persönlich wollen, dass all diese Geräte, und ich mache das zum Beispiel auch so, ich habe auch einen Novation Launch Control, das wäre ja mal wie so ein Ding, Novation sollte mal mit neuen kleinen Launch Controls um die Ecke kommen, oder so ein aktualisiertes. Ich nehme einfach gerne das.
Ja, die haben jetzt schon sehr lange nichts mehr Neues rausgebracht, ne?
Ja, nächsten Monat ist Move, gehen wir eigentlich hin oder nicht?
Nee, ich nicht, schaffe ich nicht.
Nee, ich glaube auch
aus,
nicht.
Also, aus bekannten Gründen.
Ja, nee, aber schau mal, der Punkt ist, ich habe ja auch jahrelang wirklich so gearbeitet, einfach so, ich nehme irgendeine Tastatur, irgendeine billige Tastatur, stelle meinen Launch Control drauf, der hat 8 Knöpfe, der hat 16 Regler, da komme ich mit einem Pre-Mapping, und wo ich einfach eine Tastatur dann brauche, da komme ich sehr gut mit zurecht, oder ich glaube halt, also die Art und Weise, so zu spielen, dass man vorbereitet reingeht, ich denke, das ist ein Bühnenkonzept in sich. Das Problem ist da eher, dass ich halt sage, schau mal, ich hab so ein Arturia-Gerät und ich hätte ein schönes All-in-One, aber ich würde halt auf jeder Ecke Abstriche machen. Wenn ich sage, ich will meinen zweiten Ausgang für, keine Ahnung, weil ich die Orgel noch in Leslie werfen will oder weil ich einen Klickausgang brauche, weil ich...
Nicht verstehen, dass sie da gespart
dann
haben.
Dann fehlen mir Sub-Aus. Ja. Wenn ich mir denke, okay, ich bin mit der Tastatur, die Tastatur ist ein interessanter Kompromiss, weil sie semi-weighted, sie hat Piano-Style, sie hat Piano-Größe, sie ist aber 61er und Synthi-based, oder? Also, das ist so ein bisschen wie der Nordwave 2, habe ich den Eindruck. Wenn ich da, also ist es weder Hammer, noch ist es guter Synthi, wenn ich da nicht sagen kann, ey, gib mir meine Vater SK8, weil ich die halt drauf bestehe, oder? Dann habe ich wieder einen Kompromiss. Wenn ich dann sage, okay, ich will aber eigentlich noch ein paar Regler, ich habe den nächsten Kompromiss. Das heißt, ich bin eigentlich ständig am Kompromisse machen, sobald ich weiß, dass es eine Option gibt, diese Kompromisse nicht eingehen zu müssen, indem ich halt anfange, Sachen zusammenzuschmeißen, wie wir das jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre gemacht haben bei unseren Setups. Von der Keyboard.
Du hast aber auch sehr hohe Ansprüche, Tobi. Du hast sehr hohe Ansprüche, weil du halt weil du auch schon so viel ausprobiert hast. Wenn du bist der jung gebliebene Mit-40er, der gerade in seiner Midlife-Crisis gemerkt hat, oh Scheiße, ich wollte eigentlich mal eine Band haben. Ich gründe jetzt mal eine Gitarrenband und spiele in meinem Bunker mit den Kumpels zusammen, die genau dasselbe durchmachen wie du, einfach in der Coverband. Und hey, ich will ein Stage-Keyboard. Oh, die sind aber verdammt teuer. Oh Mensch, hier, Arturia, das ist doch geil. Die kenne ich doch schon, die habe ich doch schon zu Hause hier als Software. Ach, toll, ich kann das jetzt, die kann die Sounds mitnehmen. Ja, perfekt. Und dann stimmt der Preis auch noch. Läuft. Das ist die Zielgruppe.
Ja.
Ganz genau.
Ja, gut möglich, Ja. Sehe ich. Hätte ich mir halt gewünscht, dass sie das im Stream.
Und die performen dann eben halt im Schrebergarten vor ihren Schrebergartenfreunden oder Kaninchenzüchtervereinfreunden oder meinetwegen auch einen kleinen Club vor 20 Leuten, keine Ahnung, ist auch egal. Aber du hast das schon ganz gut erkannt. Das Ding ist wirklich halt ein Einsteiger-Stage-Keyboard. Und ich finde es vom Konzept her eigentlich ziemlich genial, weil sie viele, viele User haben. Die sind ja mit dem Verkauf der V-Collection, das ist ja eines ihrer Zugpferde, mit denen sie halt auch richtig viel Geld verdienen. Strategisch ist das, glaube ich, der richtige Schritt der nächste Schritt. Das wird nicht der letzte Schritt sein. Da werden noch mehr von diesen Geräten kommen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Meinst du nicht?
Ich glaube, doch. Also, nee, ich meine das so. Also, ich glaube auch nicht, dass das jetzt der letzte Schritt ist. Ich denke, die werden jetzt den
genau, damit betreten sie einen neuen Markt.
Genau, neuer Markt. Und dann werfen sie ein paar Monate, werfen sie dann den Pulli, den Zwölfer zum Fraß vor und die sind dann wieder glücklich. Und der neue Markt spielt währenddessen. Also ich meine, das kommt
wenn,
ja
direkt wenn das nicht fake war, wenn das nicht KI fake war, um abzulenken, dass sie an Astrolab arbeiten oder so. Man weiß es nicht. Wir werden sehen.
Ich weiß es auch nicht. Ich denke mir halt, du hast es vorhin schon erwähnt, man könnte da den Pigments eigentlich auskoppeln auf der Plattform, ja. Dann will ich aber auch tatsächlich ein gutes...
Da wäre ich voll mit dabei. Ja. Und dann ein Mini-Freak-Gehäuse würde ich sofort kaufen. Finde ich geil.
Die Idee, also ich finde, wie gesagt, die Idee finde ich vom Konzept her, finde ich die Idee finde ich gut, das Produkt finde ich hässlich. Aber das ist wie,
also ich finde es ich finde es gut, dass sich da eine Firma was traut. Das ist, finde ich, gar nicht so schlecht.
Das ist ein Evolutionsschritt.
Ich finde es gut, dass definitiv. Es Arturia ist mit dem Backing. Also, dass es nicht irgendeine Boutique-Klitsche ist, wo du genau weißt, wenn das Produkt floppt, sind die Treiber im Arsch. Das hat eine Halbwertszeit von 3 Jahren, oder?
Das kann dir aber bei Quark auch passieren.
Übrigens, ich bin jetzt auf macOS Sonoma und auf meinem AudiFuse funktioniert der Arturia-Button jetzt nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt den Editor nicht mehr per Knopfdruck aufrufen. Schade.
Hättest du mal das Motu behalten?
RME meine ich. Nee, das bei dem RME gab es sowas ja nicht. Ich muss einfach jetzt warten, bis Arturia die Treiber für Sonoma nachliefert.
Ist es nachgepatcht?
Immerhin funktioniert das Interface.
Aber ich denke, die ganze
Tura, ich sehe mich nicht raufgehen.
Ich denke die ganze Zeit über eine Sache nach. Also im Sequenzer-Forum hatte der Mugulator geschrieben, irgendwie maximal 2 Parts oder so. In den Video.
Sind es auf der Oberfläche.
In der Video, was wir gesehen haben, waren das doch mindestens 4 Parts gewesen, die offen waren in Live.
Müsste ich noch mal gucken. Ich möchte mir diesen grafischen quasi dieses Videospiel, diese Videospielgrafik mit den komischen Menschen drin, nicht noch ein zweites Mal anschauen, ehrlich gesagt. Also. Ja.
Aber ihr wisst, was ich meine. Also es war doch wesentlich breiter als 3.
Ich sehe auch, also 3 sehe ich auf der Oberfläche. Ich sehe vielleicht ist eine gute Frage. Also 4 glaube ich schon. 4 sind es auf jeden Fall. Unter 4 machen sie es nicht. Ob 16 sind, glaube ich nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht, weil es ist auch eine Frage der Rechenleistung.
Vielleicht sind es 8. 8 wären gut.
Aber es macht dann ja auch nur Sinn, wenn es von außen mit befeuert wird. Weil auf so einer kleinen Tastatur 8 Splitzone, ui.
Es geht. Also ich kenne Leute, die bringen da 16 unter. Und ich meine, es
soll ja gut, dann hast du aber irgendwie, was sind das denn? 5 Tasten. Und so Zeug. Ja, genau. Ich sehe schon, dass es ein guter Weg ist. Ich meine, das mit der Anordnung der Elemente, darüber haben wir es genug ausgelassen. Aber es geht nur um die Kontrolle, nicht um die Tastenfelder. Also um hier Presets auszuwählen, die du da gelegt hast und so. Das geht alles.
Ich guck mir gerade das Cheat an auf der Arturia-Seite. Mhm. Das ist so eine Art Mini-Anleitung. Da steht Multi-Instrument Control, Control of Parts Macro. Und du kannst tatsächlich nur zwischen Part 1 und Part 2 wechseln.
Oh.
Mehr gibt's nicht. Es gibt noch Split, das war's.
Ja, dann ist das der Rechenpower geschundet.
2 Parts.
Ja, in der jetzigen Betriebssystemversion. Vielleicht kommt da ja noch mehr, man weiß es nicht. Manchmal ist Arturia für Überraschungen gut, wenn sie da mehr Rechenpower reinbauen, als eigentlich vorgesehen ist. Aber aktuell sind es halt nur 2 Parts.
Lass mich mal da mal kurz auf die Bedienoberfläche. Ja, tatsächlich, Part 1, Part 2 und Split. Ja, ich bleib bei meinem modularen Ansatz. Aber es stimmt natürlich schon und weißt du, da glaube ich, da kommt es halt auch wieder mit dem In-App-Store zusammen. Also die Generation Sounds kaufen, zu der ich mir auch zähle, aber wir sind es als Packs für die die Geräte, die ich dann weiter bearbeiten kann. Aber hier hast du halt quasi wirklich so, du hast, ja, das, was habe ich jetzt da gesehen? Das Beatles-Pack. Oder du willst Beatles spielen? Ja, lad das Beatles-Pack.
Ja, genau.
Und Engine spuckt dir das aus.
Genau das, genau. Du hast eine Beatles-Coverband. Ja. Hey, hier ist das Pack dafür. Läuft.
Also ich sehe Musikschulen sich um das Ding prügeln. Und die Kids, die zu Hause alle so ein Jogwheel haben, werden da recht schnell durchsteigen. Steht und fällt für mich mit der Bedienung. Ich glaube, ich würde nach 3 Minuten kurbeln, abschalten innerlich, aber wer da intuitiv rangeht.
Übrigens, wir haben ja vermutet, dass der Hartmann da seine Finger beim Design im Spiel mit drin hatte. Mhm. Man kann das Handbuch jetzt runterladen. Und im Handbuch steht drin, Design, Pierre Pfister, Morgan Perrier, Edouard Madoff, Florian Rameau und Baptiste Le Goff. Kein Hartmann involviert.
Der hätte die Controller links gepackt.
Aber ich sag euch, das da ist die erste Inkarnation. Wenn sich das Ding halbwegs verkauft, dann werden die
was. Machen sie ein MK2. Da hast du die Kontrollen auf der rechten Seite.
Dann werden sie.
Umgekehrt, auf der linken Seite.
Dann werden sie halt keinen Lab machen, dann machen sie Studio. Und dann hast du ein größeres Ding mit mehr Power, mit mehr Parts. Ja, genau.
So, jetzt passt auf, haltet euch fest. Es kann sein, dass das ein Druckfehler ist. In der Anleitung steht Revision Date. 20. Juli 2021. Das kann jetzt ein Copy-and-Paste-Fehler sein. Das heißt aber, dass sie das eigentlich schon vor 3 Jahren hätten rausbringen wollen, aber nicht konnten.
Ja. Würde erklären, warum da ganz viele Dinge auf Postpone stehen. Also.
Ja, aber seid doch mal ehrlich, was ist denn da drin? Keyboards.
Nook.
Da ist ein Nook drin.
Und Chips.
Ja, und Chips. Dann ist da. Das, was in stinknormalen MIDI-Controller drin ist, da ist nichts Besonderes drin.
Naja, aber vielleicht sind die Nooks nicht lieferbar gewesen. Kann ja sein.
Na, würde ich auch.
Habt ihr schon gesehen, was du alles heutzutage mit einem ESP32 machen kannst? Da läuft sogar Doom drauf.
Ich bewundere in IT. Can it run Crisis?
Nee, das nicht, aber halt Doom. Doom läuft sogar in der Zahnbürste. Das ist eine Challenge, die machen heutzutage, nachdem das ja quelloffen ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hier laut Handbuch, das Prinzip, dann ist das tatsächlich Analog Lab als Hardware.
Ja, genau.
Und du kannst aus anderen Arturia-Instrumenten Presets importieren.
Genau, aber das habe ich doch gesagt.
Ist das Ganze weiterhin in Analog Lab. Ja, genau.
Das haben die das ja auch während der Präsentation auch gesagt, dass du deine Presets. Das hast du
ja schon bei Analog Lab.
Natürlich, also da hatten sie das ja auch schon.
Du kannst dir in den Stores von Analog Lab kannst du dir Sounds kaufen und die kannst du in den einzelnen Engines, wenn du diese besitzt, kannst du die dort bearbeiten.
Ja.
Oder du spielst sie einfach ab. Das ist Analog Lab.
Na, und du kannst halt deine eigenen kreierten Presets da auch nutzen. Und das haben sie ja auch gesagt.
Also man könnte sagen, Arturia hat sich ein Ökosystem erweitert, um halt noch mehr Presets zu verkaufen.
Ja, nicht nur Presets, sondern auch die eigenen Sachen, die du gebaut hast. Die kannst du halt darauf übertragen und dann hast du sie mit. Es geht darum, dass man den Sound, den man ja hat, nicht nur im Studio hat, sondern auch auf der Bühne.
Mhm. Ja, genau.
Du kannst zu Hause im Studio, schraubst du dir deinen Sound und produzierst den Song und dann überträgst das Ding den da rein und dann gehst du auf die Bühne und kannst da performen.
Genau, also die Diskussion klingt hier so ein bisschen kontrovers, aber eigentlich sind wir uns eigentlich ziemlich einig.
Ja, ich meine, jeder hat ja einen anderen Anspruch.
Ja, ich denke, wir sind uns ziemlich einig in der Tatsache, dass das von der Idee her eine gute Sache ist, aber dass es mit dem, was sie da groß geschwurbelt haben, einfach an einigen praktischen Stellen scheitern wird. Und ich gucke mir jetzt gerade noch Dinge durch. Geht mal auf der Arturia-Seite ein bisschen hoch zu dem, wo sie den Kreis zeigen mit der Animation, weißt du? Also quasi, wo du...
Ja, wo denn? Overview, Details...
Genau, Overview, Details, Splits, hier Modulation Mix, du hast so, und mal abgesehen davon, dass das Display irgendwie gefühlt nur ein Drittel des ganzen Kreises ausmacht und da einfach sehr viel Schwarz drumherum ist. Ja, also ich denke, wie gesagt, das ist ein, es ist das, was ich vorher gesagt habe. Es ist eigentlich ein sehr, sehr nerdiges Thema, quasi in das ist so die iPhone-isierung des Stage Keyboards, aber das sehr ausgeschattete Stage Keyboards, weil das ist eigentlich, das ist so ein bisschen das, was Korg gemacht hat mit dem Kronos, wo sie auch alle Engines reingeworfen haben, die sie so ein bisschen besitzt haben, aber das war halt damals noch alles so, ja, Mäusekino und Fummelstift, oder? Und das hier ist jetzt halt wirklich die Consumer Version davon.
Mhm.
Es ist in sich schon recht schlüssig. Das Problem ist einfach, wo ich mir auch wieder denke, gerade jetzt mit der Zwei-Parts-Geschichte, weißt du, dieses 1500, das wird die Leute, die Geld zur Verfügung haben, wird das nicht stören. Aber es wird halt die Leute stören, für die das einerseits immer noch sehr viel Geld ist, weil du bekommst halt für deutlich weniger einen Yamaha Mode X oder einen Phantom 06 oder einen Juno DS oder einen Korg i3 oder also der neue jetzt, nicht der alte, oder einen, was haben wir noch so für billig Sachen unterwegs, also so ein Durchschnittsrompler kommt da, ich sag mal, ein Durchschnittsrompler kommt da preisig
unten. Aber es sieht nicht so sexy aus. Bedient sich auch nicht so sexy und ist nicht kompatibel mit deiner Software, die du hast.
Ja.
Sondern du brauchst dann, und du brauchst dann halt noch
Top-Interface.
Ja, das brauchst du, genau. Ja. Richtig.
Verkaufen sie uns dann nicht einfach auch Ästhetik? Also.
Natürlich. Das ist klar. Die verkaufen uns auf jeden Fall Ästhetik. Also das ist ganz klar. Also marketingtechnisch ist das schon ziemlich gut gemacht.
Und die Encoder haben Kränze, Leute. Sie haben leuchtende Kränze. Wow.
Es ist boomed und leuchtet.
Ich muss es haben.
Und dann gibt es noch eine Special Edition in Schwarz.
Mhm. Ja, die kommt zu Weihnachten.
Black Friday.
Ich frag mich halt nur, was passiert aus den Menschen, die damit aufwachsen? Werden sie pianistisch zentriertere Musik machen? Werden sie nicht in die Modularhölle gelockt? Werden wir sie nicht an die Subreddits verlieren? Werden sie parallel zum Klavier und gekaufte Synthesizer-Sounds spielen? Werden sie da parallel noch Zeit haben für ein Leben?
Kennst du Vera Birkenbiel?
Nein.
Kennst du nicht? Also, Vera Birkenbiel ist eine Buchautorin, Psychologie, ich weiß gar nicht, was sie eigentlich beruflich macht. Also es gibt von ihr einen Haufen Videos halt auf YouTube und sie hält da Vorträge von einer großen Menge an Leuten. Die ist Management-Trainerin gewesen. Die ist leider schon gestorben vor ein paar Jahren.
Ja, ich kenne die gute Frau.
Von ihr gibt's halt ganz viele Videos. Und die hat mal bei einem Vortrag hat sie erzählt, dass man bestimmte Sachen mit seinen Kindern nicht machen sollte. Zum Beispiel zu früh Fernsehen gucken lassen. Weil die Kinder dann einfach keine Fantasie entwickeln können. Bestimmte Dinge sich halt nicht vorstellen können. So. Ein Beispiel, was sie gebracht hat, ist, dass sie sich mit einem Footballtrainer unterhalten hat in den USA. Und er hat erzählt, dass er früher die Strategiespielzüge für das Team an die Tafel malen konnte mit Pfeilen. Und die haben es verstanden, die Leute, die Spieler. 20 Jahre später, 30 Jahre später hat er erzählt, hat seiner Erfahrung nach ist es so, dass die jetzigen Spieler, da muss er kleine Animationen machen, weil die das sonst nicht verstehen. Sie können sich aus den Pfeilen das nicht abstrakt vorstellen, dass das Spielzüge sein sollen. Also muss er mit Animationen arbeiten. Und ich glaube, dass dieses Gerät hier tatsächlich dem auch in ein Stück weit vielleicht auch Rechnung trägt. Ganz genau. Das ist für ein Publikum gedacht, was sich bestimmte Dinge einfach nicht mehr vorstellen kann.
Ja. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das einfach Zeitgeist?
Ich weiß das nicht. Nee, Zeitgeist ist es nicht, sondern das ist einfach der ich will es noch nicht mal Verdummung nennen, sondern es ist einfach ein Mangel an Abstraktionsvermögen im Denken, was da vorhanden ist. Wir haben da schon drüber gesprochen bei der Vorstellung vom Korg, Micro Korg 2, wo sie da mit der Gamification, ne, wo sie ja auch ganz viel in diese Richtung eingebaut haben. Und das trägt dem Ganzen, glaube ich, im Synthesizer-Design auch so ein bisschen Rechnung. Und wir haben ja gestern in einer Woche auch mit Peter darüber gesprochen, in seinen Produkten. Er versucht ja einen komplett anderen Ansatz, was die Bedienung angeht. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das auch dem geschuldet, dass heutzutage die Leute weniger Fantasie haben und nicht mehr so abstrakt denken können.
Also ich meine, das ist also... Ja, sehe ich halt. Ich glaube aber gleichzeitig auch, und da sind wir wieder bei den Holzbeinen, dass wir, wenn wir quasi mit den Holzbeinen den Anschluss finden, jetzt beispielsweise zum Polybrute, oder? Dann stellen sich die Kids mit zu viel Geld neben ihr Arturia Software Keyboard vielleicht auch noch ein Polybrute. Und haben dann plötzlich sehr viel abstraktes Vermögen.
Ja, wer weiß, wie die nächste Iteration von einem Polybrute aussieht. Wer weiß, vielleicht hält da ja auch Gamification-Einzug und es gibt Achievements, wenn du mal die Modulations-Engine bemühst. Und
herzlichen Glückwunsch, sie haben 10.000 Mal den Filter-Cut-Off bewegt.
Hier ist ihre Idee.
Herzlichen Glückwunsch, sie haben mehr als 3 Modulationsbusse benutzt.
Sie schalten jetzt die nächste Funktion frei.
Ja, und während all das passiert, weißt du, während alles passiert, sitzen die Verantwortlichen dieser ganzen Simplizität hier, schieben ein Mainstage-Update rüber. Und wenn ich da einen Controller im Layout-Modus aus Versehen ein bisschen zu weit nach rechts ziehe, passiert das, was auch Fotos in Word machen, nichts ist mehr da, wo es sein soll. Dass Arturia ist, diesen Weg einschlägt und Apple immer noch kaputt ist. Das finde ich so einen wunderschönen, ironischen Bruch dieser ganzen Geschichte.
Tja, aber wie wir ja gelernt haben, eigentlich braucht man diesen ganzen Musikgedönskram sowieso nicht. Die KI kann uns auch das Musikmachen abnehmen. Perfekt.
Ich kann auch klatschen und singen.
Aber sie kann. Ja. Aber sie kann sich nicht auf der Bühne besaufen. Das müssen immer noch wir.
Und hinterher rumhuren. Hatten wir ja schon.
Mehrmals.
Genau.
Ja, wer weiß, vielleicht wird uns das ja auch irgendwann abgenommen.
Und am Ende machen wir Steuern, weil das wird uns die KI nicht abnehmen. Sie wird für uns zeichnen, sie wird für uns Kunst machen. Ja,
aber die Steuererklärung macht sie für uns nicht. Sau.
Richtig.
Da warte ich ja noch drauf. Die KI, die für dich die Steuererklärung perfekt ausfüllt, sodass du sogar noch Geld wiederbekommst.
Ist das ein Hot Take, dass wenn ich sage, dass uns die künstliche Intelligenz alle Dinge abnimmt, die Spaß machen oder die doch irgendeine kreative Ader haben, aber die scheiß Fleißarbeit, die habe ich noch nirgends gesehen.
Das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber
ich auch nicht.
Du kannst, wenn du die Bezahlversion von ChatGPT hast, kannst du Dateien hochladen und das Analyseverfahren verwenden. Dann schreibt er sich ein kleines Python-Skript und analysiert diese Datei. Also ich habe da schon mal Tabellen hochgeladen mit IP-Adressen. Und der ist hingegangen und hat mir dann halt die Fragen, die ich dazu hatte, halt beantwortet, indem man die gesamte Tabelle analysiert hat mit 10.000 Einträgen. Das hätte ich auch händisch machen können, aber ich habe das lieber so gemacht und war das in 10 Minuten gegessen. Ich habe alle meine Fragen beantwortet gehabt.
Ja. Also das ist auch ein Datenschutzthema, ne? Also da könnte man jetzt noch eine eigene Sendung drüber machen. Da könnte ich auch noch so ein paar Sachen erzählen, was da so im realen Leben so für Sachen und Dinge so passieren. Aber lass uns das fast nicht aufmachen.
Nee.
Das sprengt jetzt den Rahmen von dieser Bonus-Sendung.
Ja, und die müssen wir jetzt auch langsam mal hochladen, falls da wir heute Abend noch oder morgen noch Stich machen wollen gegen
einen Sequenzer. Müssen doch schneller sein als Sequenzer.de.
Richtig.
Die in weniger als einer Stunde sowieso an den Start sind.
Wer schreibt den Text? Okay. Dann mache ich mich.
Dann will ich mich einliefern, weil dieses Keyboard. Nee, das hat nichts mit dem zu tun.
Gut. Ich habe auch auf den Polyboot 12 Voice gehofft, aber ist nicht. Macht nichts.
Ich glaube, der Gerät ist eine
Ente. Eine Ablenkung gewesen. Ja, glaube ich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es.
Ja, warten wir zu Booth. Es sind noch
wer folgt mir in meinem Glauben? Halte bitte seinen rechten Hausschuh hoch. Hält deinen Hausschuh hoch. Er hält seine Sandale hoch.
Pantoffel, ey.
Er hat sich an die Stirn gefasst.
Ist das der
Er ist umgefallen. Nein. Life of Brian. Kennst du den nicht?
Ja, aber es ist eben auch der Plot von Dune 2. Das ist der Punkt.
Dune 2 habe ich leider immer noch nicht gesehen. Das werde ich, glaube ich, warte bis er kostenlos auf Amazon.
Ja, guckst du Life of Brian, der unterhält besser.
Wirklich? Ist er so langweilig?
Ich weiß nicht.
Nicht spoilern. Nicht spoilern, bitte.
Nicht spoilern, nicht.
Ich habe die Bücher gelesen, also ich weiß, was da ungefähr passiert, aber trotzdem. Ja, ich bin einer von denen, die tatsächlich die ganzen dicken Schinken von Frank Herbert auch gelesen haben, ne? Und nicht nur sich die ganzen Filme reingezogen haben.
Gab ja auch nur einen.
Weder noch. Also von daher.
Ja. Machen wir jetzt
die Tüte zu. In diesem Sinne, machen wir jetzt die Tüte zu. Vielen Dank an euch. Ja. Hat Spaß gemacht.
Immer gerne.
Ja, hat's.
Dann, wer möchte die Schlussmoderation machen?
Nächste Woche. Schaltet auf nächste Woche wieder ein, dann kommt endlich mal so was Richtiges für die Nerds. Nerds. Genau. 2,5 Stunden Nerds.
Genau. 15. April Veröffentlichung. Genau, 15. April Veröffentlichung. Unbedingt reinhören. Spannendes Thema. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.